Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 4. November 2022. Und soll ich euch was sagen? Ich bin wieder auf Tour. Ja, ich bin wieder unterwegs und melde mich heute Morgen aus Mainz. Also nicht, dass das euch jetzt interessieren müsste, aber ich bin natürlich euphorisiert von einem Publikum, das mich gestern Abend so gefeiert hat, dass ich in meinem ganzen Größenwahnsinn sage, alles, was jetzt gleich passiert, ist großartig. Und wann immer euch jemand sagt, dass das, was jetzt gleich passiert, großartig ist, solltet ihr misstrauisch sein. Aber ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes. Das Wochenende steht vor der Tür. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ja, darauf freue ich mich deshalb ganz besonders, weil es einen Mann gibt, der eine noch anstrengendere Tour vor sich hat. Meine ist schon wahnsinnig anstrengend. 2 Shows in Mainz und eine in der Nähe von Bonn. Also das ist kaum noch zu toppen. Und der Einzige, der das halbwegs toppen kann, ist Olaf. Olaf in Peking. Gut, da würde ich jetzt auch gerne auftreten, obwohl ich bin nicht so ganz sicher, ob da so ein Quatschprogramm wie meines gut ankommen würde. Egal. Scholz ist im Land der Drachen. Gut, wenn ihr mein Publikum erleben würdet, wüsstet ihr, ich bin in der Höhle des Löwen, in der Hölle des Löwen. Egal. Auf jeden Fall Olaf im Land der Drachen. Für geschlagene 11 Stunden Aufenthalt hat sich unser Bundeskanzler auf den Weg nach China gemacht. Ich mache mich häufig auf den Weg für gerade mal 2 Stunden Aufenthalt auf einer Bühne in einer Stadt. Aber gut, ich fliege auch nicht bis China, sondern fahre mit dem Zug durchs halbe Land. Also Olaf in China. Und ich frage mich erstmal, Moment, 11 Stunden Olaf in China? Musste das sein? Aus Klimaschutzgründen? Unser Eins soll nicht mehr übers Wochenende nach Malle jetten und der Kanzler fliegt einfach mal so 11 Stunden nach China. Ja, wo kann man denn da hin? Ja, da meldet sich der Stammtisch in mir. Und zwar mit was?
Mit Recht.
Genau. Und all das auch noch so kurz vorm Weltklimagipfel in Ägypten. Es ist alles nicht mehr zu fassen. Verdammt nochmal, was der Kanzler macht. Da ist sie wieder, diese Doppelmoral.
Von denen da oben, diese Doppelmoral. Hallo.
Aber ganz ehrlich, wir sind ja nur hier kleine Würstchen im Vergleich zum Kanzler, oder? Wie ist das genau?
Der Kanzler entscheidet natürlich, wohin der Kanzler fährt.
Ja, da hat Konstantin von Notz von den Grünen natürlich recht. Ein Kanzler tut, was ein Kanzler tut. Ja, wir nannten das im Germanistikstudium einen Pleonasmus. Aber ich will euch wirklich nicht belehren am frühen Morgen. Bitte macht euch keine Sorgen. Ein Kanzler tut, was ein Kanzler tut oder tun will. Was auch immer. Oder vielleicht auch mal tun muss, aber ob er das tun muss, was er jetzt gerade tut, das ist ja die große Frage. Und es ist wahrlich keine einfache Reise für Olaf Scholz, wie ARD-Reporter Kai Clement weiß.
Es ist nur ein Kurztrip nach Peking mit noch nicht einmal einer Übernachtung. Und dennoch, der Kanzler reist mit schwerem Gepäck.
Das kennt man sonst nur von Frauen. Keine Übernachtung, aber Gepäck für eine Weltreise. Direkt ein machoider Scherz am frühen Morgen. Der musste sein, aber in Anführungszeichen gesetzt. Gut, bei Scholz ist das Ganze jetzt eher politisch gemeint. Ist mir auch klar. Man hatte das Gefühl, dass ihm alle, wirklich alle, auch noch ein extra Steine in den Rucksack gepackt haben für die Reise. Hier nochmal Konstantin von Notz aus der eigenen Regierung.
Ich persönlich hätte wenig Lust, einem Diktator kurz nach seiner zweifelhaften wieder in Machtbringung die Hand zu schütteln.
Moment, wieder in Machtbringung? Was ist das denn bitte für ein Deutsch? Ganz ehrlich, ich fass es nicht. Wieder in Machtbringung? Sowas lasse ich nicht zu in meinem Podcast. In meiner Podcast-Erneut-Moderierung am 5. Tag in dieser Woche. Gut, Hände schütteln, da muss man sagen, das wird Scholz so schnell in China nicht passieren. Da wird Xi Jinping ein Auge drauf haben, allein aus Corona-Gründen. Corona hat auch dafür gesorgt, dass die Reise so kurz ist, weil die Einreisebestimmungen nach China immer noch so restriktiv sind. Scholz und seine Delegation dürfen sich nur streng abgeschirmt in einem geschlossenen Kreislauf bewegen. Nicht, dass der Kanzler, nachdem er vor ein paar Wochen schon Corona hatte, es gleich wieder mit einschleppt. Wer weiß das schon? Wäre auch alles zu absurd, wenn der deutsche Kanzler wegen Corona in chinesische Isolation müsste. ich gebe zu, es amüsiert mich ein bisschen, die Vorstellung. Aber nein. So sind wir nicht in diesem sympathischen Familienpodcast. Manche in Deutschland hätten sich wohl gewünscht, dass es genauso kommt, nämlich dass der Kanzler für immer, also für die Isolation, also mal eine Weile nicht da ist und in China bleiben muss. Aber dass er gar nicht erst geflogen wäre? Gut fürs Klima wäre es besser gewesen. Fürs Innenpolitische genau wie fürs Meteorologische. Und jetzt bitte Achtung, in Deckung gehen. Jetzt kommt ein O-Ton von Friedrich Merz. Achtung.
Es ist ungeheuerlich. Das hätte kein Amtsvorgänger vor ihm so gemacht. Niemand hätte das vor ihm so getan.
Ja, Friedrich, wie kann der Olaf nur sowas machen? Welch eine Unverschämtheit, dieser Vollidiot, verdammt nochmal. Da macht er einfach, was Angela Merkel in 16 Jahren ganze 11 Mal gemacht hat, nach China reisen und auch noch eine Wirtschaftsdelegation mitnehmen. Das gibt's ja wohl nicht, dieser Kanzler ist das Letzte. Aber wie heißt es so schön, Konstantin von Notz?
Der Kanzler entscheidet natürlich, wohin der Kanzler fährt.
Das kann man kritisieren, muss man auch, aber aus dem Mund des CDU-Chefs klingt das dann noch ein bisschen abgedroschen. Wobei Friedrich Merz wahrscheinlich sagen würde, Angela Merkel und ich, das sind gefühlt zwei verschiedene Parteien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ich das kritisiere, bin ich der Mann der CDU, aber nicht der Mann Merkels. Können Sie mir folgen? Nein, deswegen lassen wir das Ganze jetzt auch. Und sprechen mit einem wirklichen Experten. China-Experte Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute in Berlin findet die besseren Worte. Mit einer politischen Delegation und einem politischen Fokus hätte Scholz was tun können? Richtig, das Wichtigste, was man heute tun kann, nämlich ein Zeichen setzen.
Das wäre eine gute Ansage gewesen. Aber er hat es konterkariert eben durch diese Morgengabe des Costco-Deals und vor allen Dingen dadurch, dass er einige der üblichen Verdächtigen des China-Klumpenrisikos, also die Chefs von Volkswagen, BMW, Siemens, auch BASF mitnimmt als Teil einer Wirtschaftsdelegation. Das sieht eben ein wenig wie die Fortsetzung des merkelschen Merkantilismus aus, wo man nach China fuhr, um große Verträge zu unterzeichnen, aber nicht so sehr rein auf politische Differenzen und themenfokussierten Dialog führte.
Moment, Merkantilismus oder Merkelitismus? Das ist doch hier die Frage. Moment, ich mach's noch ein bisschen Shakespeare-hafter. Merkantilismus oder Merkelitismus? Das ist hier die Frage. Liegt ja nicht nur sprachlich, sehr nah beieinander. Ne? Ja, wir wissen alle, Olaf Scholz ist kein Meister der klaren Worte und ich bin wirklich gespannt, ob er in China auch die heiklen Themen angesprochen hat.
Ich habe gar keine Zweifel, dass der Bundeskanzler den Aufenthalt in China auch nutzen wird, um klare Worte zu finden, da wo sie am Platze sind, da wo sie gesagt werden müssen, etwa beim Thema Menschenrechte.
Da wo sie am Platze sind, am Platz des himmlischen Friedens. Vielleicht. Nur so ein unkonventioneller Vorschlag von einem, der sehr weit weg ist vom Geschehen. Wie es dann wohl aussieht, so ganz beiläufig über das Thema Menschenrechte zu sprechen, ich bin sehr gespannt. Ich stelle mir es gerade mal bildlich vor und damit ihr mir folgen könnt, habe ich auch die passende musikalische Untermalung mitgebracht. Bitteschön. Olaf Scholz steht also in der verbotenen Stadt bei einer Audienz mit Xi Jinping und nehmen wir mal an, Olaf Scholz könnte auch nur ein kleines bisschen Chinesisch. Ich weiß, das ist sehr absurd, aber stellen wir es uns mal kurz vor, weil wir ein wenig Fantasie haben wollen. Ja, ich weiß, ist absurd, aber hey, es ist bald Wochenende, da darf man auch mal ins Träumen kommen. Oder also haltet euch fest.
Ni hao.
Das heißt, hallo.
Wo xia? Ao na fu.
Ich heiße Olaf.
Wo xia? Mai gai ni gunyan de shui shi.
Ich möchte Ihnen kritische Infrastruktur verkaufen. Und ich möchte Ihnen auch über Menschenrechte etwas erzählen. Und was sagt dann Xi Jinping dazu? Ja klar, Olaf, lass uns drüber sprechen. Wir lieben Menschenrechte. Ja, das hat man mir hier so aufgeschrieben von meinem Redakteur, dass ich hier Chinesisch sprechen soll. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das noch halbwegs richtig ausgesprochen habe oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade in eine ganz üble Falle meines Redakteurs gelaufen, der sich dachte, ich schreibe dem Schröder was Chinesisches rein. Der macht wirklich alles mit für jeden Witz, einfach nur, weil er gut rüberkommen will. Aber das wird ihn den Kopf kosten. Wenn das falsch gewesen sein sollte, wenn dieses Chinesisch nicht so gewesen sein sollte, wie es sein sollte, wenn es richtiges Chinesisch wäre, dann bitte schreibt mir über Instagram Schröder Live und sagt mir, wie es richtig gewesen wäre. Aber bitte, bitte verpfeift mich nicht bei Roberts Kopien. Das wäre mir das Wichtigste. Ja. Ich wäre allzu gern Mäuschen, wenn Olaf Scholz mit Xi Jinping spricht. Wahrscheinlich nicht in den Worten, wie ich es gerade vorgeführt habe, aber vielleicht in anderen. Wie würde so ein Gespräch wohl aussehen zwischen Xi Jinping und Olaf Scholz? Also, wie spricht Olaf Scholz die Konzentrationslager für Uiguren in Xinjiang an? Wie spricht er über die Unterdrückung der Demokratie in Hongkong? Wie erzählt der Xi Jinping, dass Deutschland jetzt einen neuen Kurs gegen China fahren will? Also mich zumindest würde das wahnsinnig interessieren. Netter Nebeneffekt für euch, auch wenn es euch nicht so interessiert. Ihr habt gerade ganz umsonst hier, als ich das eingesprochen habe, einen Crashkurs in Chinesisch für politische Anfänger bekommen. Ich kann nicht garantieren, ob ich so Chinesisch gesprochen habe, dass es auch nur halbwegs hinkommt. Aber es ist auch egal. Wach und wichtig hat seinen Bildungsauftrag erfüllt. Ob es stimmt oder nicht, völlig wurscht. Gern geschehen. Tilao, was hat das denn wieder? Verdammt nochmal, was ist denn das für ein Zeug, was man mir hier reinschreibt? Wir bleiben bei unserem Bildungsauftrag mit einer Quizfrage. An welches Land denkt ihr, wenn ihr die folgende Warnung hört?
Für deutsche Staatsangehörige besteht die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. So heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.
Ist nicht einfach, oder? Könnte natürlich China sein, liegt ja nahe, haben wir ja heute lange drüber gesprochen. Könnte auch Katar sein. Sicherheitsgarantie für deutsche homosexuelle Fußballfans hin oder her, aber nein, es ist der Iran. Deutschland hat sich bislang zwar mit Kritik am iranischen Regime zurückgehalten, aber seine Staatsbürger will man dann doch lieber zu Hause in Sicherheit wissen.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Asien ist dieser Tage hoch im Kurs bei deutschen Politikerinnen und Politikern. Olaf weilt in Peking und gleichzeitig ist Bundespräsident Steinmeier nach Südkorea aufgebrochen. Jetzt gerade unterhält er sich laut der dpa mit dem Ministerpräsidenten des Landes. Später wird er noch die Filmstudios der Korea National University of Arts besuchen. Man munkelt, dass ihm eine Rolle als komischer Kauz in einem koreanischen Martial-Arts-Film angeboten wird. Vielleicht wird's aber auch Leader einer K-Pop-Band. Da möchte ich unseren Frank Walter sehen. Frank Walter K. oder so. Das wäre der Name. Zuzutrauen ist ihm fast nichts. Und genau das ist das Problem. Heute endet die Konferenz der Antarktiskommission. Die berät darüber, ob weitere Teile des eisigen Südkontinents zu einer Schutzzone erklärt werden oder nicht. Vor kurzem wurde in der Arktis das größte Fischbrutgebiet der Welt entdeckt. Als Laie denkt man, dass es in der Antarktis einfach nur arschkalt ist. So wie ich zum Beispiel, denn ich bin einer dieser Laien oder wenigstens war damals in der Zeit vorm Klimawandel, weil sich die Arktis dank Klimawandel noch schneller erwärmt als andere Gegenden der Welt. Aber man erwartet trotzdem nicht, dass dort ein Hotspot der Artenvielfalt ist. So sieht's aber faktisch aus. Wenn sich die Staaten einigen könnten, mehr Flächen in der Arktis unter Schutz zu stellen, wäre das ein wichtiges Zeichen für den nächsten Weltklimagipfel und die nächste globale Artenschutzkonferenz für Dezember. Ziemlich viel Konjunktiv. Oder? Denn es gibt zwei große Blockierer in der Kommission, die in den vergangenen Jahren immer ihr Veto eingelegt haben. Die zwei sympathischen Staaten, China und Russland.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 14. 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden seit dem 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben. Der russische Angriffskrieg hat damit laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk zur größten Vertreibung von Menschen seit Jahrzehnten geführt. Und das ist ein dermaßen trauriger Rekord, dass mir fast die Worte dafür fehlen. Das wiederum ist vielleicht auch gut so. Denn dann fange ich gar nicht erst an, wie andere deutsche Promis offene Briefe zu schreiben und von den Ukrainern zu verlangen, sie sollten sich ergeben oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall in Verhandlungen eintreten mit einem Partner, der einfach nicht verhandeln will. Nee, dann halte ich lieber die Klappe und bete im Stillen, dass der Krieg bald endet. Also ich würde im Stillen beten, wenn ich gläubig wäre. Bin ich aber nicht. Deshalb muss ich hoffen auf die List der Vernunft. Und das ist das viel schwierigere Unterfangen.
Das Interview.
Wenn Politikjournalisten sagen wollen, dass sich zwei Staatschefs wahnsinnig gut miteinander verstehen, dann greifen sie gerne ganz tief in die rhetorische Trickkiste der Wortneuschöpfungen. Bestes Beispiel,
Merkozy. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Sie deutsche Kanzlerin, eher französischer Staatspräsident. Merkozy steht für einen gewissen Esprit in der Beziehung beider Länder, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Bisschen deutlicher, Küsschen hier, Küsschen da, Shake Hands und wir haben uns wahnsinnig lieb. Die beiden haben ihre Zuneigung füreinander kaum verborgen, aber das ist lange her. Oder, wie man heute sagt, im Französischen passé. Seit der Paarung, Merkozy, warten wir vergebens auf einen guten Geist zwischen Deutschland und Frankreich. Es läuft aktuell einfach nicht in der Beziehung. Und woran das liegt, darüber spreche ich jetzt mit dem Paartherapeuten im Nebenberuf Frank Basner und hauptberuflich Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Hallo, Herr Basner.
Hallo, grüße Sie.
Emmanuel Macron und Olaf Scholz, Macrolz könnte man die beiden nennen, das klingt schon, wenn man es ausspricht, eher wie so eine Kröte. Und auch im politischen Miteinander der beiden hakt es ähnlich, wie das Wort komisch klingt. Emmanuel Macron soll sogar im Beisein von Scholz gesagt haben, dass sich Deutschland isoliere. Ausgerechnet wir. Was ist da los in der Beziehung zu unseren Erbfreunden?
Wenn wir schon lustige Namen suchen, ich plädiere eher für Chocron. Das klingt so ein bisschen nach Schokolade oder sowas. Aber jetzt
das
mal
klingt nach einem ganz schlechten Schokocroissant aus irgendeiner Bäckerei, in der man keine Croissants kaufen will, weil sie sowieso so vertrocknet sind.
Ja, das kann sein. Da ist schon viel vertrocknet im Moment, da haben Sie völlig recht. Sagen wir mal so, es gibt ja in diesen deutsch-französischen Beziehungen immer solche Krisenmomente. Die sind zum Teil von außen gesteuert durch externe Schocks. Denken wir an die Griechenland-Finanzkrise, an die Lehman Brothers Pleite. Das waren alles Momente, wo es von außen kam und dann erstmal lange gedauert hat, bis man sich zurechtgeschüttelt hat. Und dann gibt es natürlich auch tiefer liegende Krisen oder eher Interessenunterschiede, nennen wir es vielleicht doch mal. Weil trotz aller Emotionalität, die sowas ja auch hat, geht es ja einfach auch um Interessen. Und da sind Deutschland und Frankreich so anders aufgestellt im Moment, dass es da ganz schwierig ist, den Sprung zu schaffen in eine gemeinsame Gestaltung von Zukunft, um die geht es ja eigentlich in der Europäischen Union. Von daher war dieses Treffen oder eigentlich dann auch nicht so richtig Treffen dann schon Ausdruck einer tieferen Malaise, das kann man schon sagen.
Was sind denn aktuell die größten Baustellen im deutsch-französischen Verhältnis?
Es gibt die auf der Hand liegenden aktuellen Projekte, Beispiel die ganzen Rüstungsprojekte, die man verabredet hat. Erinnern wir uns 2019 mit viel Pomp, ein schöner Vertrag in Aachen, unterzeichnet an dem symbolischen Ort der deutsch-französischen früheren Geschichte. Da hat man ganz viel verabredet und wenn man dann hinguckt, dann ist noch nicht so richtig alles umgesetzt, was da drin steht. Unter anderem eben auch die ganzen Rüstungsprojekte nicht. Die gehen nicht so richtig voran. Anderes Beispiel, die 100 Milliarden für die Sondervermögen für die Bundeswehr. Da war gleich von Anfang an klar, das meiste Geld wird gehen in die Anschaffung von jetzt bestehendem Material. Das ist sehr viel US-amerikanisch, auch israelische Waffen. Das hat Frankreich auch nicht so richtig amused. Und dann kam der Doppelwumms mit den 200 Milliarden, nicht vorher vorgewarnt. Das war so ein bisschen wie eine Ansage, wir kriegen das jetzt hier gewuppt und ihr müsst gucken, wo ihr bleibt, die anderen Europäer. Das sind alles so Dinge, die jetzt vordergründig aktuell sind. Dahinter liegen, glaube ich, schwierigere Probleme, nämlich die ganz große Frage, wie orientiert sich Deutschland eigentlich in der großen Europäischen Union? Und da ist dieses Deutschland steht alleine, ist vielleicht übertrieben, aber eine bewusste Provokation, um zu sagen, Vorsicht, Deutschland ist natürlich der größte Staat, die meisten Einwohner, die größte Wirtschaftskraft und trotzdem vergesst nicht, dass ihr Verbündete braucht, um in Europa auch Dinge voranzubringen. Und das ist so ein bisschen die Sorge in Frankreich, dass Deutschland sehr stark nach Osten guckt und auch die Rede in Prag, die Scholz gehalten hat, ging ja ganz stark über osteuropäische oder Baltikum-Fragen, natürlich getrieben vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Ukraine verstehen wir alles, aber trotzdem diese Sorge, dass praktisch Frankreich hinten runterfällt sozusagen und überhaupt Deutschland sich als Singleplayer mit Satellitenstaaten um sich herum irgendwie versteht, das ist eine Sorge, die ist da und die ist auch nicht ganz neu übrigens. Die hatte schon François Mitterrand damals bei der Wiedervereinigung.
Wie denkt denn Frankreich über Deutschland? Also welches Bild von Deutschland haben die Franzosen aktuell von uns?
Also wenn man Umfragen glauben will und so ein bisschen was ist ja schon dran, dann ist die gute Nachricht, dass die Bevölkerung, also einfach die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger, haben zu Deutschland ein völlig beruhigtes, befriedetes Verhältnis. Da ist eigentlich wenig, was man noch auf historische Konflikte zurückführen könnte. Aber natürlich ist es auch so, dass ganz viele Franzosen Deutschland überhaupt nicht kennen, weil Deutschland kein Touristenland ist. Viele Deutsche kennen Frankreich als Ferienland. Da ist viel Strand, da sind tolle Schlösser, die man besichtigen kann, tolle Berge rauf und runter. Haben wir alles in Frankreich, aber die Millionen Deutsche, die nach Frankreich fahren, die haben halt keinen Counterpart mit den Millionen Franzosen, die nach Deutschland kommen. Berlin, ja, hat natürlich jetzt ein bisschen für die junge Generation so ein Faszinosum, aber man kennt sich nicht wirklich. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn es dann politisch mal schwierig wird. Dann kommen doch schnell Misstöne rein.
Gucken wir mal auf das Geschehen in Frankreich selbst. Macron hat in diesem Jahr die Wiederwahl knapp gewonnen im Parlament, aber seine Mehrheit verloren. Wie ist die politische Gemengelage im Land aktuell?
Kompliziert, weil Frankreich das hat, was es nicht gewohnt war, nämlich Mehrheitsverhältnisse im Parlament, wo man so eine Art Koalitionsbildung machen muss. Für Deutschland nichts Ungewöhnliches, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat. Das lernen die Franzosen gerade. Es ist im Parlament viel los. Es müssen Mehrheiten gesucht und gefunden werden. Und wir haben natürlich ein extrem starkes linkes bis sehr populistisch linksextremes Lager mit dem Urgestein Mélenchon, der schon ewig dabei ist und immer so tut, als wäre er nicht, gehöre er nicht zum System. Das ist die größte Lachnummer überhaupt. Also wenn jemand zum System gehört, dann der. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Marine Le Pen, die auch schon lange dabei ist und die jetzt doch eben über 80 Abgeordnete zum ersten Mal hat. Und das bringt plötzlich eine Dynamik und auch eine Polemik in das Parlament, was Frankreich so nicht kennt. Und ansonsten hat Frankreich dieselben Probleme wie Deutschland auch. Wir haben einfach diese Energiesituation, wir haben steigende Preise, man versucht dagegen vorzugehen, wir haben sehr hohe Inflation. Wachstumsraten gehen eigentlich in Frankreich noch besser als in Deutschland, weil man nicht so abhängig ist vom Export. Aber natürlich haben wir die wirtschaftliche Drucksituation durch die Energiekrise, das ist völlig klar. Und eben ein explosives, sagen wir mal, politisches Randgebiet rechts und links.
Am Wochenende findet der Parteitag des Rassemblement National statt und Marine Le Pen will nach 11 Jahren an der Spitze der Partei ihren Vorsitz endgültig abgeben. Bleibt sie trotzdem das Machtzentrum der Partei oder wer soll sie überhaupt ersetzen?
Also Sie können darauf wetten, und zwar ohne großes Risiko, dass Marine Le Pen alle Zügel in der Hand behält, weil ja die beiden Herren, die sich da bereit erklärt haben, sich wählen zu lassen, sehr eng mit ihr verbunden sind, schon lange. Also da wird sich wenig ändern. Sie hat, kann man ja auch verstehen, gesagt, jetzt haben wir eine große Fraktion im Parlament, da wird mehr gearbeitet werden müssen, da will ich meine Kraft drauf lenken. Und gleichzeitig ist es ganz geschickt, wenn andere sozusagen auch mal die polemischen Dinge tun können als Parteichefs, dann ist sie da nicht so in der Schusslinie. Und wenn man an die nächsten Präsidentschaftswahlen denkt, wo sie garantiert nochmal antreten möchte, ist es auch gar nicht ungeschickt, dass nicht immer der Name Le Pen auftaucht, wenn vom Rassemblement National die Rede ist. Weil sie hat ja schon bei der Wahl jetzt, die gerade vorbeigegangen ist, schon auf den Parteivorsitz verzichtet, um sich eben für alle wählbar zu machen. Das ist ganz klar ein Manöver, um sich zu positionieren als Kraft von nicht nur extrem rechts, sondern eben überhaupt konservativen Kräften.
Aber kann man ihr da trauen? Ist das wirklich ihre neue Linie oder ist das nur ein Fake, um anschließend doch wieder zu den alten Werten zurückzukehren, mit denen man sie sonst verbindet?
Welcher Kandidat für ein hohes politisches Amt hat schon wirklich das gemacht, was er vorher gesagt hat? Da ist sie, glaube ich, das muss man ehrlicherweise ja sagen, auch nicht anders als andere. Also in dem Sinne trauen würde ich sowieso da keinem. Das sind einfach Spiele, um Macht zu erlangen. Schauen Sie nach Italien, da ist ja was Ähnliches passiert. Die Giorgia Meloni hatte niemand auf dem Schirm vor ein paar Jahren. Jetzt sitzt sie da und jetzt merkt sie aber plötzlich auch, jetzt muss sie ja wirklich regieren und das ist eben gar nicht so einfach. Also regieren ist viel schwieriger, als einen polemischen Wahlkampf zu machen. Marine Le Pen wird nicht ihre Grundüberzeugung völlig geändert haben. Aber sie sieht jetzt, wie sie die Macht vielleicht dann doch eines Tages erlangen könnte. Und dann wird sie sich natürlich auch, wie soll man sagen, pragmatisch irgendwo orientieren müssen, sollte sie tatsächlich eines Tages Präsidentin werden.
Wie würden Sie denn ganz allgemein die Beziehung Deutschlands zu Frankreich beurteilen? Nähern wir uns immer weiter an? Erleben wir eine zunehmende Entfremdung jenseits jetzt von Scholz und Macron und solchen Figuren?
Kommt drauf an, wo man hinschaut. Das ist ein sehr differenziertes Bild. Es gibt natürlich einen Teil der Bevölkerung, der sehr enge Verbindungen hat. Wir haben Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Menschen, die im anderen Land gearbeitet haben, dort studiert haben, einfach Teil ihres Lebens verbracht haben im anderen Land, dann mehr oder weniger gut die Sprache können und eben mehr als nur touristische Erfahrungen haben. Die gibt es alle, aber das ist trotz allem natürlich eine Minderheit und ganz viele Französinnen und Franzosen, ich sage es nochmal, kennen Deutschland einfach nicht, haben keine Vorstellung davon. Von daher bleibt es eine Aufgabe, und das ist auch Aufgabe bei uns im Deutsch-Französischen Institut, einfach immer wieder Informationen zu transportieren, Erfahrungen zu ermöglichen, mit den Medien zu arbeiten, um eben auch einfach Dinge zu erzählen. Die Aufgabe bleibt, aber nochmal, das Verhältnis ist befriedet. Das ist eher ein teilen zumindest fröhliches Desinteresse am anderen. Man kennt sich einfach nicht so gut. Und da hat sich auch jetzt nichts dran geändert in den letzten Jahren. Und dann kommt hinzu, eben wenn es mal eine Krise gibt politisch, dann ist das fragil. Und Gott sei Dank gibt es dann aber eben auch die bereits angesprochenen stabilen Beziehungen. Ob das Städtepartnerschaften sind, ob das Schulpartnerschaften sind, da sind stabile Kontakte da. Aber das ist nicht die Gesamtheit der Bevölkerung, das muss man schon ehrlich sagen.
Der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Frank Basner, über, sagen wir mal, das komplizierte Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich im Moment. Vielen Dank und einen angenehmen Tag.
Danke Ihnen.
Das war Wach und Wichtig am Freitag. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Bettina Wegner, Liedermacherin. Je älter man wird, desto eher findet man sich mit den Dingen ab. Man wird vielleicht sowas wie weise.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.